Die Autoindustrie steht vor einem nie gekannten Umbruch. Stichwort Verkehrswende. Um die globale Erderwärmung und den Klimawandel in Grenzen zu halten, soll die Verbrennung von Erdölprodukten in absehbarer Zeit enden. Der Klimaschutz ist ein, wenn nicht das Hauptanliegen der neuen Bundesregierung. Was heißt das für die deutsche Autoindustrie? Vor allem darum geht es diesmal im Gespräch mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie VDA. Guten Tag, Frau Müller.
Guten Tag, auch von meiner Seite.
Klimapolitik soll das Handeln der neuen Bundesregierung in so gut wie allen Bereichen bestimmen. Ist das gut für die deutsche Autoindustrie?
Ich glaube, es ist nicht nur eine Aufgabe der Regierung, sondern natürlich auch für die Wirtschaft und auch ist es mir auch wichtig, für uns als ganze Gesellschaft zu begreifen. Und insofern muss es jetzt in dieser Legislaturperiode gelingen, diese verschiedenen Auffassungen, Einstellungen zusammenzubringen. Die Autoindustrie ist durch die Pläne hin zur Klimaneutralität in der größten Transformation ihrer Geschichte. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns stellen. Wir stellen uns diesen Zielen, wollen sie auch erreichen. Aber es ist auch nicht zu banalisieren, wie groß die Herausforderung ist.
Eine große Herausforderung. Wie groß ist denn die Herausforderung an die Politik? Was erwarten Sie konkret 2022, damit die Verkehrswende vorankommt?
Ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit, immer neue Ziele. Die Ziele sind schon sehr ambitioniert genug, sondern wir brauchen jetzt die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ich sage immer, wer den weltweit engagiertesten Klimaschutz haben, und das nimmt sich die Bundesregierung vor, der braucht auch die weltweit besten Standortbedingungen. Das heißt Rahmenbedingungen, in denen sich die Wirtschaft auch entfalten kann. Denn für mich ist ganz wichtig, ich glaube, wir werden diese Transformation auch mit Unterstützung der Bevölkerung nur schaffen, wenn wir gleichzeitig Wachstum und Wohlstand und Klimaschutz verbinden können. Dann wird es übrigens, glaube ich, auch ein Erfolgsmodell, was transportiert werden kann. Und dann ist es jetzt dann sehr konkret. Wir brauchen beschleunigte Planungsverfahren, wir brauchen erneuerbare Energien in ausreichendem Maße, wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, die den Verbrauchern das Vertrauen gibt in die Elektromobilität, wir brauchen schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren und die Wunschliste ist sicherlich noch größer für Dinge, die jetzt passieren müssen.
Viele Punkte, die wir gleich noch vertiefen können. Nun gibt es gleich 4 Ministerien, die da direkt mitmischen in der Klimapolitik der Ampelkoalition. Welches Ressort ist denn der wichtigste Ansprechpartner für Ihren Verband?
Ich glaube, dass das unterschiedlich zu sehen ist. Natürlich das erstens das Ressort für Digitales und Verkehr, was jetzt auch neu aufgestellt wird, bringt übrigens, wie ich finde, sehr gut diese beiden Bereiche auch zusammen. In der Digitalisierung liegt eine große Chance, A, für das Thema CO2-Reduktion, aber B, auch wirklich für wirtschaftlichen Erfolg der Autoindustrie in der Zukunft. Und deshalb ist das extrem wichtig, das zu sehen. Aber wir blicken natürlich auch gespannt auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, was dort kommt. Und ein Punkt, der Sie vielleicht jetzt auf den ersten Blick überraschen mag, aber ich finde das ganze Thema Außenpolitik, Rohstoffaußenpolitik, Sicherung von Energie, auch im Ausland für unsere Interessen für erneuerbare Energien, ist extrem wichtig. Und das ist ein Punkt, der vielleicht bisher immer viel zu wenig gesehen worden ist, nämlich aktive Handelsabkommen abzuschließen mit anderen Ländern.
Anders als die EU hat diese neue Bundesregierung ja kein verbindliches Datum für den Ausstieg aus der Technologie des Verbrennungsmotors genannt. Aber sie hat auch ganz klar gesagt, dass sie die Technologie, Zitat, hinter sich lassen will. Welches Datum hält der VDA für sinnvoll?
Wissen Sie, das eine ist, Elektroautos zu produzieren. Die Ziele der Bundesregierung sind jetzt ja schon sehr ambitioniert. 15 Millionen Autos bis 2030, um das mal runterzubrechen. Das heißt konkret, ab diesem Jahr jedes zweite Auto elektrisch. Das ist schon eine große, große Herausforderung. Am Ende des letzten Jahres waren wir ungefähr bei einem Viertel Elektroautos, die zugelassen worden sind. Also das ist schon mal etwas. Das zweite ist, es ist nicht nur abhängig davon, Autos zu bauen, sondern in der Tat können die Verbraucher es annehmen. Und deshalb bin ich gegen fixe Enddaten, solange wir noch nicht wissen, wie wir zum Beispiel die Ladeinfrastruktur ausbauen. Und das mal zu unterlegen. Die Bundesregierung will 1 Million Ladepunkte im öffentlichen Raum bis 2030 errichten. Das heißt dann, ich bin ein großer Fan von Zahlen, ich will da Ihre Zuhörer nicht langweilen, aber das heißt 2000 Ladepunkte pro Woche, die gebaut werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Zurzeit bauen wir 300. Das heißt, die Geschwindigkeit muss sich versiebenfachen. Ich sage das nur, um nochmal deutlich zu machen, wie groß die Herausforderung wirklich auch ist, dass die Rahmenbedingungen auch stimmen. Und dann ist es natürlich wichtig, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass auch erneuerbarer Strom geladen werden kann. Also ich bin so ein bisschen dagegen, mit so fixen Daten zu arbeiten. Ich fände es viel wichtiger, wenn wir jetzt die klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen auf den Weg bringen, den Ladesäulenausbau vorantreiben, erneuerbare Energien und wenn wir dann jedes Jahr monitoren und auch schauen, kommen wir weiter, kommen wir ausreichend weiter oder müssen Bund und Länder auch ihre Ausbaugeschwindigkeiten zum Beispiel nochmal erheblich anziehen.
12.22, diesmal mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Sie blicken schon sehr voraus, was die Verkehrswende angeht. Ist denn Ihre Branche, die Branche, die Sie vertreten und ja einer der wichtigsten Arbeitgeber und überhaupt Industriezweige Deutschlands, überhaupt noch bereit, in den Verbrennungsmotor zu investieren? Also wenn ich heute einen Diesel kaufe, kann ich den in 8 Jahren noch fahren?
Also ich gehe fest davon aus, dass Sie den noch fahren können. Technisch auf jeden Fall, was die Leistungsfähigkeit der Autoindustrie angeht, braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Ich glaube, dass wir bei dieser Verkehrswende, die wir anstreben, auch mit Bedacht und mit sozialer Verantwortung vorgehen müssen. Die Menschen können sich nicht jederzeit einfach neue Autos kaufen. Und deshalb sagen wir, es ist auch ganz wichtig, nicht nur Neufahrzeuge in den Blick zu nehmen, sondern auch den Bestand von PKWs. Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen bis 2050, ist das ein wichtiges Thema. 15 Millionen Autos bis 2030, neu elektrisch, heißt, dass immer noch 30 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor auch fahren werden. Die können sie nicht einfach verbieten oder abschaffen oder irgendetwas, sondern deshalb brauchen wir hier eine Diskussion auch über synthetische Kraftstoffe, denn nicht der Motor ist das Problem, sondern der Kraftstoffeinsatz ist ja das, was das CO2 mit sich bringt.
Synthetischer Sprit gilt ja nicht als sonderlich umweltfreundlich.
Doch, synthetische Kraftstoffe auf der Basis von erneuerbaren Energien sind umweltfreundlich. Es ist heute allerdings so, dass wir auch hier nicht in ausreichendem Maße erneuerbare Energien haben. Das heißt, wir könnten synthetische Kraftstoffe im Flugverkehr einsetzen, wir können sie in der Autoindustrie einsetzen und in vielen anderen Bereichen mehr. Und er ist halt noch sehr teuer. Das ist auch etwas, was zur Wahrheit dazugehört. Ich sage das nur, damit wir in den Blick nehmen, nicht nur uns auf den Neubau von Autos zu konzentrieren, sondern die Lebensrealität der Menschen ist, dass sie Autos haben, die sie auch fahren wollen. Und darüber müssen wir überlegen, wie können wir auch einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und über eine Beimischung von synthetischen Kraftstoffen sind wir auf jeden Fall auf einem richtigen Weg.
Es heißt ja, dass bei Produktion und Umwandlung im Verbrenner bei den synthetischen angeblich deutlich mehr Energie benötigt wird als im Batteriefahrzeug. Deswegen wundere ich mich, dass Sie den synthetischen das Wort reden.
Nein, ich rede nicht denen das Wort. Erst einmal sage ich, die deutsche Autoindustrie ist klar committed auf das Thema Elektromobilität. Wir bauen die Werke entsprechend um. In den nächsten Jahren werden rund 150 Modelle auf den Markt kommen, sodass der Verbraucher, glaube ich, für jeden seiner Bedarfe auch ein Angebot hat, elektrisch. Und wir investieren rund 220 Milliarden Euro bis 2026. Das ist ein enormer Betrag in diese Wende. Die Werke werden umgebaut, Forschung, Innovation, Technologie. Neufahrzeuge sind wir ausdrücklich auf dem Weg in eine rein elektrische Welt. Und je schneller die Rahmenbedingungen kommen, über die wir schon gesprochen haben, umso schneller der Verbraucher das aufnehmen kann, umso schneller wird das gehen. Ich will nur den Blick darauf richten, dass wir auch ein Thema mit Bestandsfahrzeugen haben. Das heißt, nicht jeder wird morgen ein Auto neu kaufen können, sondern aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass ein Austausch von Flotten einfach auch Jahrzehnte dauert.
Nun will die EU, wenn ich recht informiert bin, bis 2025 die Abgasnormen noch mal verschärfen. Ist das nicht ohnehin ein vorzeitiges Aus für den Verbrennungsmotor?
Naja, ich bitte auch die EU, da die Realitäten dann zu sehen. Ich kenne keine wirklichen Ausbaupläne für Ladeinfrastrukturen und für anderes von Seiten der EU, auch für andere EU-Länder. Und deshalb sage ich, Mobilität ist ein wichtiges Thema für Teilhabe. Man muss sich auch immer an den Realitäten da auch wirklich auch orientieren können. Wir sehen das mit der Abgasnorm. Wir strengen uns ja ständig an. Hier geht es nicht um CO2, sondern um Stickoxide und andere Punkte. Die Autoindustrie ist da in einer ständigen Verbesserung. Da der Weg in die Elektromobilität jetzt sowieso vorgezeichnet ist, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, übrigens noch nicht überall weltweit, aber zumindest in Europa ist das klar, ist die Frage, wie teuer muss es jetzt werden in den letzten Jahren. Und deshalb bitten wir einfach nur um Augenmaß für die Regelung, was die Abgase und andere angeht.
Was für ein Auto fahren Sie selbst?
Ich fahre Hybridautos, sowohl dienstlich als auch privat. Das ist für mich zurzeit ja das Ideale aus beiden Welten. Ich kann mich in den kurzen Strecken, städtisch etc. Sehr gut elektrisch bewegen, das klappt. Noch schöner wäre es, wenn ich auch bei uns im VDA, also in unserem Verband, wirklich eine Ladesäule installieren könnte. Das ist ein bisschen schwierig mit Blick auf den Parkhausbetreiber, den wir haben. Kann mich gut in den kurzen Strecken bewegen, habe aber auch manchmal längere Dienstreisen oder auch privat. Meine Familie ist so ein bisschen verstreut. Da habe ich dann die Sicherheit, wenn ich keine Ladesäule finde, dass ich auch mit dem effizienten Verbrennungsmotor noch gut weiterfahren kann.
Also bei Ihnen hapert es nur an der Ladesäule, ansonsten würden Sie keinen Hybrid fahren?
Ich glaube, dass das nächste Auto mit Sicherheit auch ein vollelektrisches sein kann. Erstens, weil sich auch in den Reichweiten jetzt nochmal sehr viel tut. Und zweitens hoffe ich natürlich auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Nun habe ich gerade neue Wagen, aber die nächste Generation kann sicherlich vollelektrisch sein.
Die Hybridautos, da wollen die Eigentümer oft eigentlich nur die Förderung mitnehmen und nutzen die elektrische Funktion überhaupt nicht. Wo bleibt denn da der Umwelteffekt? Also es gilt doch eher als Mogelpackung.
Ich sehe das anders. anders. Also wenn ich mein Nutzungsverhalten sehe, wir können das ja auch auslesen. Die Autoindustrie hat auch übrigens angeboten, die Förderung auch zu koppeln, auch an eine Nutzung, auch eine elektrische Nutzung, dass die Fördersumme nur ausgezahlt wird bei einem bestimmten Prozentsatz dann zum Beispiel. Dazu wird es jetzt auch sicherlich in der nächsten Zeit von der Regierung auch Vorschläge geben. Wir sind da schon in Diskussionen.
Glauben Sie eigentlich, dass die Deutschen die Verkehrswende wirklich wollen? Also einerseits gibt es ja immer Bekenntnisse zum Klimaschutz, andererseits steigt die Nachfrage nach immer größeren und eigentlich auch energieintensiveren Autos.
Naja, es hat auch viel mit Komfort, mit Sicherheit, Sicherheitsempfinden auch einer Gesellschaft zu tun. Wenn man die Autos vergleicht, was sich in den letzten Jahrzehnten an Sicherheitstechnologie und vielen anderen Dingen und Komfortzeilen entwickelt hat, dann ist das natürlich auch ein Punkt. Ich glaube, die Menschen sind schon für die Energiewende und auch für die Verkehrswende zu gewinnen. Das ist machbar und das ist darstellbar. Aber wie gesagt, es muss für sie in ihrem Arbeitsalltag halt passen. Und Verkehrswende insgesamt ist ja noch viel mehr als die Frage, ob wir nur elektrisch fahren, sondern auch, wie wir zum Beispiel die verschiedenen Verkehrsträger besser miteinander vernetzen können, wie wir da Angebote machen können. Da braucht man für Stadt andere Lösungen als fürs Land. Ich bin sehr dafür, dass wir jetzt konkret werden. Und zum Beispiel fände ich es gut, wenn jetzt jede Stadt, jeder Landkreis auch das eigene Verkehrskonzept für die Zukunft diskutieren würde und den Menschen einfach auch Angebote machen würde. Angebote, öffentliche Nahverkehre zu nutzen und vieles andere mehr. Denn dann sprechen wir eigentlich erst von einer wirklichen Verkehrswende und nicht nur von der Frage, ob wir elektrisch fahren in Zukunft. Das wird, glaube ich, mit ziemlich Sicherheit relativ schnell jetzt auch eine große Dynamik bekommen bei den Verbrauchern.
In Berlin, wo wir uns jetzt im Studio treffen und wo auch der VDA angesiedelt ist, da ist es ja so, dass das Konzept darin besteht, die Stadt möglichst autofrei zu machen. So jedenfalls der Eindruck.
Naja, ich glaube, dass das noch keine echte Verkehrswende ist, weil man sich ja auch fragen muss, warum nutzen die Menschen das Auto? Es ist ja irgendwie nicht nur Faulheit oder anderes, die da zugande kommen, sondern es leichtert den Menschen das Leben. Ich habe schon gesagt, Mobilität ist Teilhabe, der Weg zur Arbeit. Wer morgens früh einen Laden aufschließt oder anderes, der muss dann immer überlegen, wie sind überhaupt die öffentlichen Verkehrsangebote? Sind die nutzbar? Das ist übrigens in Berlin noch besser als in weiten Teilen des Landes insgesamt, wenn wir auf Deutschland blicken. Also wenn ich an die ländlichen Räume denke oder an die vielen Einpendler, die nach Berlin kommen. Eine einfache Politik bleibt draußen mit dem Auto, ohne Angebote zu machen. Die wird sicherlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Und das Zweite ist immer, ich finde, dass diese Debatte emotional total aufgeheizt ist. Natürlich werden wir Räume anders verteilen müssen. Aber es gehört halt auch dazu, auch dem Autoverkehr, glaube ich, seinen Raum zu geben in Zukunft und natürlich sowohl die Fußgänger als auch Fahrradfahrer besser auch in den Straßenraum ihre Möglichkeiten zu geben. Und hier, wenn man erfolgreiche Städte sieht, dann kann man Kopenhagen zum Beispiel sehen. Da ist auch lange darüber diskutiert worden, das abstrakt zu machen. Da ist dann lange mit Verdrängung erstmal gearbeitet worden. Richtig erfolgreich ist es aber nur gewesen, indem man dann Stadtteil für Stadtteil auch wirklich Konzepte entwickelt hat, was das ganz konkret heißt und wie man Einfallsstraßen verbinden kann mit der Möglichkeit auch umzusteigen, Park- und Reitplätze zu haben oder aber dann am Ende des Tages halt auch sehr konkret die Verkehre miteinander zu verbinden.
12:22, diesmal mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, VDA. Frau Müller, die großen Autohersteller setzen mehr denn je auf Elektroantrieb. Klare Weisung nach vorn, das haben Sie auch bestätigt. Werden denn alle auf absehbare Zeit mit Ökostrom fahren können?
Ja, das muss man fast eher die Energiewirtschaft als uns fragen, aber das ist die größte Sorge, mit die wir haben. Nämlich die Frage, ob wir ausreichend Ökostrom und eine ausreichende Ladeinfrastruktur haben. Ich glaube, dass hier eine neue Ehrlichkeit der Politik auch notwendig ist. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass mir mal ehrlich aussummiert hat, wie viel erneuerbare Energie wir eigentlich in allen Bereichen brauchen. Für Strom und Wärme, für den Bereich der energieintensiven Industrie, für alle Verkehrsarten. Überall soll der Weg in Richtung erneuerbare Energien sein. Wenn ich gleichzeitig aber sehe, wie die Ausbaugeschwindigkeit in Deutschland für erneuerbare Energien ist, dann wird das nicht reichen. Und auf der anderen Seite wird auch klar werden, dass das alleine nicht ausreicht, was wir in Deutschland produzieren können, sondern wir müssen auch mit anderen Ländern über Energie nachdenken.
Tja, im Rahmen der EU, die will Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltige Energieformen einstufen. Ist das im Sinne der deutschen Autobauer?
Also ich glaube, dass das Thema Kernenergie für Deutschland wirklich keine Option mehr ist. Der Ausstieg ist klar. Wir haben jetzt wieder Kraftwerke vom Netz genommen zum Jahreswechsel und die letzten Kraftwerke gehen Ende dieses Jahres raus. Nach meinem Wissen und auch Gespräch mit der Energiewirtschaft weiß ich, dass das keine Option ist, in irgendeiner Art und Weise hier zu verlängern. Aber wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass andere EU-Staaten diese Energie anders bewerten. Und dann sind wir schon auch in einer industriepolitischen Wettlauf. Das hat ja dann auch sehr schnell mit Energiekosten und mit der sicheren und Verfügbarkeit von Energie erstmal zu tun. Frankreich auf jeden Fall, um nur ein Land zu nennen, geht klar den Weg weiter, auch mit Kernenergie. Das zweite Thema ist Gas. Ich glaube, Gas werden wir als Übergangstechnologie brauchen. Ich meine, nochmal, ich vertrete die Autoindustrie, nicht die Energiewirtschaft hier. Aber ich halte es für unrealistisch, die großen Mengen an Energien, die wir brauchen, stabil, verlässlich, so schnell wie von dem einen oder anderen gewünscht, rein erneuerbar erzeugen zu können.
War es denn dann richtig, dass Deutschland sich erst von der Atomkraft und erst später von der Kohleverstromung verabschiedet hat? Ich meine, ist das nicht völlig kontraproduktiv unter klimapolitischem Gesichtspunkt?
Naja, das ist ein bisschen müßig, weil die Diskussion ja nach Fukushima und dem Unfall dort geführt worden ist. Wir sind damals sehr schnell ausgestiegen, 2011, und haben damals politisch beschlossen, in Deutschland erst aus der Kernenergie und dann aus der Kohle auszusteigen. Ich war übrigens damals in der Energiewirtschaft. Ich weiß noch, dass unsere Kommentierung damals war, dass ganz klar ist, dass wir damit mehr CO2 in der Stromproduktion brauchen, weil nämlich eben die Kohle dann länger laufen wird, als von dem einen oder anderen auch gewünscht wird. Aber wissen Sie, ich halte jetzt nichts davon, es sind 10 Jahre her, dass diese Rahmenbedingungen entsprechend verändert worden sind. Was aber nicht entschuldbar wäre, ist, wenn wir jetzt nicht endlich uns in dieses Thema erneuerbare Energien mit großer Kraft einsetzen. Und da gehört sowohl die Frage zu, wie sind auch wir als Verbraucher oder als Bürger dieses Landes bereit, einerseits uns für Klimaschutz einzusetzen, aber auf der anderen Seite dann ganz konkret oftmals gegen Windausbau und Stromnetze zu sein. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, das habe ich bereits am Anfang betont, ich glaube, wir brauchen eine ganz andere Energieaußenpolitik, als wir sie bisher betreiben. Zurzeit werden weltweit Flächen verteilt. Es geht ja ganz banal um die Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, um sie dann auch nach Deutschland transportieren zu können. Und Deutschland ist sehr zögerlich im Abschluss mit Handelsabkommen. Andere Länder sichern sich zurzeit diese Flächen. Das heißt, wir haben nicht Zeit, jetzt noch ewig zu warten. Wir haben auch keine Zeit, nochmal eine Kernenergiedebatte zu führen oder anderes, sondern wir sollten uns lieber auf die Zukunft einstellen, nämlich die ausreichende Erzeugung erneuerbarer Energien.
Also den Weiterbetrieb der letzten 3 AKWs, für den würden Sie sich jetzt nicht stark machen?
Nach all dem, was ich aus der Energiewirtschaft höre, ist das weder technisch noch wirtschaftlich übrigens auch möglich. Da sind Sicherheitsprozesse nicht mehr durchgeführt worden. Da sind keine Bestellungen für neue Brennstäbe gegeben worden. Also die Energiewirtschaft sagt uns, wir können die Laufzeit gar nicht mehr verlängern.
Ist die Sicherung und Erschließung neuer Energieformen denn eine Sache, die man nur national betreiben kann? Wie stellen Sie sich das vor, zum Beispiel auf EU-Ebene? Was könnte man tun?
Na, ich finde, dass die EU sich schon engagiert diesen Fragen auch stellen muss, nämlich die Frage halt wirklich, wie kann die Erzeugung von CO2 oder von erneuerbaren Energien CO2-frei dargestellt werden. Und wir brauchen natürlich langfristig wirklich eine Debatte, ist die Kernenergie als eine nachhaltige Energie einzuordnen und einzusortieren. Und hier stellt sich natürlich nach wie vor die Frage der Entsorgung und viele andere Punkte. Das heißt, die EU muss diese Diskussion erst einmal für sich führen. Zweitens halte ich aber sehr viel von internationalen Überlegungen wie den sogenannten Klimaclub, über den ja auch schon diskutiert worden ist. Ich glaube, wir brauchen jetzt immer mehr Länder, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, um auch andere mitzuziehen, um Vorbild zu sein, wie ich das am Anfang auch mal sagte, zu zeigen, Wachstum, Wirtschaft, der Wirtschaft und Wohlstand und Klimaschutz lassen sich miteinander verbinden. Und deshalb braucht es mehr internationale Anstrengungen und nicht mehr Inseldenken.
Nun will die Bundesregierung nicht nur die Verkehrswende, sie will auch, dass Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität wird. Ist das realistisch?
Das ist eine große Ambition. Bis 2030, wie gesagt, sollen 15 Millionen Fahrzeuge kommen. Ich glaube, dass es sehr ambitioniert ist. Jedes zweite Fahrzeug ab diesem Jahr etwas, um es nochmal herunterzubrechen und nochmal die Größe der Aufgabe deutlich zu machen. Ich bin immer optimistisch. Das ist die Rheinländerin in mir, die immer die Chancen sieht. Aber ich bin auch gegen Banalisierung von Herausforderungen. Und das hört ganz konkret, wird es am Ende des Tages da, ob es gelingt, insbesondere die Ladeinfrastruktur so aufzubauen, dass die Menschen auch Vertrauen in das Produkt fassen können. Das technische Angebot, das Autoangebot, das wird da sein. Aber der Verbraucher muss am Ende wirklich das Gefühl haben, er kann sein Leben, seinen Mobilitätsbedarf jederzeit an jedem Ort sozusagen auch erfüllen. Und das ist momentan noch eine große Hürde. Der Ladesäulenausbau hängt sehr hinterher.
Ja, das ist das eine. Aber der Staat steckt ja trotzdem viel Geld in die Transformation der Automobilindustrie, also rund 150 Milliarden Euro. Warum schaffen die Autobauer den Wandel nicht ohne Subventionen?
Also erst einmal nochmal, eigene Investitionen sind 220 Milliarden allein bis 2026. Das ist ein Vielfach dessen, was irgendwie auch unterstützt wird. Und die Unterstützung des Staates richtet sich ja auch an die Verbraucher. Zum Beispiel durch die Umweltprämien, Innovationsprämien, die gezahlt werden, um, ich sag mal, den Umstieg auf das Elektroauto auch nochmal machbar und möglich zu machen. Also ich glaube, die deutsche Autoindustrie strengt sich wie kaum eine andere in der Welt an, um diese Forderung zu erfüllen. Aber es ist nicht nur mit uns alleine getan.
Naja, aber die deutsche Autoindustrie hat im letzten Jahr auch erhebliche Gewinne, nicht zuletzt oder gerade mit E-Autos eingefahren. Da könnte man ja auch sagen, stellt euch auf die eigenen Beine.
Also mit Elektroautos noch nicht, dazu gehört zur Wahrheit dazu, sondern dieser Umbau von Werken, diese große Umstellung, die passieren wird, übrigens ja auch die erheblichen Arbeitsplatzeffekte, die die Autoindustrie damit zu verkraften hat. Heute ist etwa jeder oder mehr als jeder zweite Arbeitsplatz hängt am Verbrennungsmotor. Das macht ja auch die Transformation, die vor der wir stehen, noch mal deutlich. Aus den Gewinnen, die wir erzielt haben, investieren wir genau diese 220 Milliarden, von denen ich gesprochen habe. Wer keine Gewinne gemacht, der wird auch vom Kapitalmarkt kein Geld bekommen, der wird von keiner Bank der Welt Geld bekommen, um für die Zukunft zu investieren. Und deshalb sind die Gewinne das Fundament, auf dem wir stehen, um Zukunft auch darzustellen. Und diese große Investitionskraft der Autoindustrie, die ist wirklich nachweisbar und messbar.
Ist es dann aber nicht doch ein bisschen merkwürdig, dass Daimler, BMW und VW zuletzt Milliarden Dividenden ausgeschüttet haben und zum Beispiel auch die Beschäftigten zugleich Kurzarbeitergeld erhalten haben? Das geht ja, das wirkt doch auf den normalen Steuerzahler und Nicht-Aktienbesitzer, ich will nicht sagen anrüchig, aber doch merkwürdig.
Ja, aber dann finde ich, sollen wir auch mal bei den einzelnen Bereichen bleiben. Kurzarbeitergeld zum Beispiel ist ja eine Versicherungsleistung. Die Autoindustrie, ihre Beschäftigten und die Arbeitgeber haben wesentlich mehr auch in die Sozialkassen eingezahlt, als jetzt durch die Kurzarbeiterregelung auch ausgezahlt worden ist. Es ist ja wie eine Feuerversicherung. Also ich zahle etwas ein und wenn mein Haus abbrennt, werde ich ja auch nicht gefragt, ob ich noch 5.000 Euro auf dem Bankkonto habe, sondern die Versicherungsleistung wird gegeben. Ich will das nur sagen, weil der Kern des Sozialstaates hier eine andere Idee hat. Wir zahlen ein und im Versicherungsfall, im Leistungsfall sozusagen, wird das ausgezahlt. Das Zweite, die Autounternehmen sind ja auch, Sie haben schon auf das Thema Aktionäre hingewiesen, wir sind ja auf das Vertrauen der Aktionäre auch angewiesen. VW zum Beispiel ist ein Konzern mit einem erheblichen Volksaktienanteil. Und das heißt, Menschen, die investieren in Unternehmen, wollen natürlich auch für dieses Investment zumindest einen Anteil auch bekommen, wieder auch am Ertrag. Und ich glaube, die Häuser gehen alle sehr verantwortungsvoll um. Zum einen damit, ihren Aktionären auch einen Anteil zu geben. Zum anderen aber, wie gesagt, diese hohen Investitionen. Ich kann mich nur wiederholen, 220 Milliarden. Ich kenne keine Industrie, die so viel investiert auch. 220 Milliarden in genau diese Transformation für die Zukunft auch zu stecken.
Sie haben mehrfach unterstrichen, dass der Ausbau des Ladesäulennetzes ganz, ganz wichtig ist für den Erfolg der E-Mobilität, dass dieser Ausbau aber zu langsam vorankommt. Warum eigentlich?
Ja, die Wahrheit ist vor Ort oftmals sehr, sehr konkret. Zum einen bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Kommunen oftmals Förderprogramme kennen, die der Bund auch gibt. Also ich erwarte eigentlich nicht, dass die Kommunen das Geld selber in die Hand nehmen, aber dass sie Förderprogramme kennen und sich diesen Aufbau vornehmen, das ist ganz wichtig. Und er ist halt sehr unterschiedlich vor Ort. Es gibt Städte, da gibt es bestimmte Regionen mit Einfamilienhäusern, in anderen ist sehr viel Mietwohnungsbau, wir haben große Arbeitgeber oftmals und manchmal viele Einkaufszentren. Und aus diesem Mix sozusagen muss dann ein Puzzle werden und das kann man am besten kommunal zusammensetzen. In Deutschland sind aber die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Ladesäulen extrem schwierig. Oder dort, wo der Bedarf an Ladesäulen ist, ist nicht automatisch das Stromnetz schon ausreichend vorhanden. Und so wird aus dieser scheinbar einfachen Aufgabe, eine Ladesäule irgendwo hinzustellen, oftmals sehr schnell ein sehr konkretes Thema. Ich kenne Parkhausbetreiber oder Wohnungsbaugesellschaften, die gerne wesentlich mehr Ladesäulen installieren würden, wo der Energieversorger sagen muss, wir haben überhaupt nicht die Netzkapazität da und wir können jetzt aus einer Gemeinde in Zwickau 50 Ladesäulen beantragt für ein Parkhaus und 2 genehmigt bekommen. Das ist oftmals leider die Realität in diesem Land und das heißt, wir brauchen eine konzertierte Aktion, wir brauchen eigentlich ein gemeinsames Zusammensetzen von Energiewirtschaft, von Mineralölindustrie, auch von der Autoindustrie und der Politik, um zu überlegen, wie wir dieses Thema jetzt sehr konkret voranbringen können und wenn die Planungs- und Genehmigungsverfahren noch digital werden in Zukunft und schneller gehen würden, wäre das auch sehr, sehr hilfreich. hilfreich.
Wäre es nicht eine gute Idee, wenn die Autoindustrie sich da an die Spitze setzen würde, beziehungsweise ja, den Ausbau der Ladenetze übernehmen würde? Ich meine, Tesla hat es vorgemacht.
Ja, ich glaube erstens, dass es nicht sinnvoll ist, dass jeder seine eigene Ladesäule aufstellt. Eine wichtige Forderung der Autoindustrie ist schon, dass man jeder Autofahrer an jeder Ladesäule laden können muss. Ansonsten ist der Aufbau auch ineffizient. Zweitens, ich kann nicht das Stromnetz bauen, was nötig ist für die Ladesäule. Das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Wir beteiligen uns übrigens sehr an diesem Aufbau. Wir haben Gemeinschaftsunternehmen gegründet, Ionity, was sehr viele Ladesäulen, insbesondere an Autobahnen und anderen macht. Die Automobilhersteller haben sich selber auch verpflichtet, Ladepunkte aufzubauen und erfüllen das auch. Sie stellen übrigens auch oftmals ihre Parkplätze bei Werken etc. auch für Anwohner mit zur Verfügung, dass die noch mit genutzt werden können. Das meine ich, wenn ich konzertierte Aktion sage. Ich glaube, jetzt sind alle gefordert, zu überlegen, was sie tun können. Die Energiewirtschaft, na, wie sie dem einen Schub jetzt auch verleihen kann, da höre ich immer noch viele skeptische Stellen. Ist das wirklich nötig mit der 1 Million Ladesäulen? Dann ist auch wichtig natürlich, dass die Mineralölkonzerne auch massiv in den Ausbau mit einsteigen. Und so wird am Ende dann, glaube ich, ein Gesamtwerk daraus.
Ionity, das Sie gerade erwähnt haben, ist aber offenbar längst nicht so stabil wie das Netz von Tesla. Warum eigentlich nicht?
Nee, das kann ich jetzt zurückweisen als Behauptung sozusagen. Das Netz ist nochmal was anderes. Die Ladesäule als solches, da kenne ich jetzt keine besonderen Auffälligkeiten. Im Gegenteil, Ionity hat viele Ladesäulen auch an Autobahnen, Raststätten und anderem mehr, die sehr gut genutzt sind und sehr gut ankommen.
12:22, diesmal mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Frau Müller, Sie sind fast genau seit Ausbruch der Corona-Pandemie VDA-Präsidentin. Was trifft die Autobranche eigentlich schwerer, die Pandemie oder die Verkehrswende?
Ich glaube, die Kombination von beiden ist schon eine wirklich große Herausforderung. Ich habe im Februar letzten Jahres angefangen und in der Tat, im Februar 2020 angefangen, muss man jetzt schon sagen. Wir sind ja schon wieder ein Jahr weiter. Und nach 5 Wochen ist diese furchtbare Pandemie mit all ihren Konsequenzen ausgebrochen, die natürlich weltweit erstens eine große Geißel für uns alle ist, mit erheblichen, dramatischen persönlichen Schädigungen auch. Aber für uns als Wirtschaft natürlich auch ein erhebliches Durcheinanderwirbeln aller Lieferketten mit sich gebracht hat. Manchmal wurden ja sogar Grenzen geschlossen, sogar innerhalb Europas. Das hat die gesamten Lieferketten durcheinander gebracht. Und wir haben jetzt auch natürlich viele Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten und vieles anderes mehr. Das ist schon eine riesige Herausforderung. Natürlich hat die gesamte Autoindustrie mit ihrer großen Logistikerfahrung auch sehr, 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 sehr gute Pandemiepläne. Ich glaube, wir haben das Infektionsgeschehen sehr gut im Blick. Wir haben sehr frühzeitig Gesundheitsschutzkonzepte gemacht. Wir haben uns intensiv beteiligt an Impfkampagnen und an anderen Kampagnen. Übrigens nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern viele Werke haben auch mitgeimpft, Anwohner vor Ort und vieles andere mehr. Aber die weltweite Dynamik, die entstanden ist, das weltweite Durcheinanderkegeln der Lieferketten, ist ein großes Problem für uns.
Im vergangenen Sommer meldeten die Autobauer Halbleiter und Rohstoffmangel. Sie haben das ja auch schon angesprochen, die Produktion stockte da teilweise auch. Bleibt das 2022 so?
Ja, das ist zum einen, weil in der Tat Produktion stockte. Da waren Werke, die immer schließen mussten, weil Corona-Fälle waren. Das ist das eine. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, wir haben auch viel zu wenige Werke weltweit, die Halbleiter erzeugen. Die Autoindustrie hat übrigens nur einen Anteil von 5% an den Halbleitern. Wir alle können uns das ja vorstellen. Wie hat sich unser Leben in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren nochmal mit einer hohen Dynamik digital entwickelt? Jeder hat vielleicht nochmal einen Laptop gekauft, um irgendwie auch aus dem Homeoffice arbeiten zu können und vieles anderes mehr. Das heißt, einen enormen Nachfrageschub, der gegeben ist. Das zweite ist, die Digitalisierung verändert nicht wahnsinnig viel. Ich habe mittlerweile auch in meiner Waschmaschine Steuerungselemente und Halbleiterelemente, damit meine Waschmaschine mit mir sprechen kann, wie ich immer so etwas ironisch sage. Das heißt, der Bedarf insgesamt nimmt auch nochmal weltweit zu. Das gehört zu einem ganzen Thema, wo ich sage, Europa muss auch darüber nachdenken, ob und wie seine Rohstoffversorgung in Zukunft sich auch aufstellen soll. Wir haben immer auf internationale Lieferketten vertraut. Ich finde das nach wie vor auch sehr wichtig, weil für mich auch Globalisierung auch Friedenspolitik ist. Also miteinander im Gespräch zu sein, ist extrem wichtig. Aber wir müssen auch feststellen, wenn der weltweite Bedarf so dramatisch ansteigt, dann müssen wir auch selber immer überlegen, was können wir aus eigener Kraft tun. Ganz konkret heißt das jetzt, dass wir auch Halbleiterfertigungen in Deutschland Deutschland aufbauen wollen, in Europa aufbauen wollen, genauso auch wie für Batterien und anderes. Dafür brauchen wir aber Rohstoffe und dann sind wir wieder bei dem Thema Handelsabkommen, was ich angesprochen habe. Deutschland ist sehr zögerlich im Abschluss von Handelsabkommen. Ich glaube, wir müssen hier einen Paradigmenwechsel einläuten.
Sehen Sie das denn mit dieser Bundesregierung? Ich meine, wir haben gesehen, dass einige internationale Handelsabkommen ganz einfach an Vorbehalten gescheitert sind, die eigentlich nicht unbedingt rational waren.
Ja, das ist völlig richtig. Das ist meine große Sorge. Das CETA-Abkommen mit Kanada, das ist ja kein Failed State, ist seit 7 Jahren verhandelt und wird nicht ratifiziert. Das geht natürlich nicht. Und Außenpolitik ist da auch nicht leicht. Ich mache es mir auch nicht leicht. Und ich will auch die ganzen Bedenken, was das Thema Menschenrechte, andere Punkte geht, wirklich nicht in Abrede stellen. Extrem wichtige Punkte, wie wir auch verhandeln können. Nur kein Handelsabkommen abzuschließen, ist am Ende des Tages dann auch keine politische Bewegung. Man erreicht auch nichts, wenn man sich am Ende des Tages verweigert, weil nicht 100% erzeugt werden. Und Sie haben viele irrationale Dinge angesprochen. Wenn ich an die Klohuhn-Diskussion und anderes bei TTIP mit Amerika denke, dann war da wirklich sehr, sehr viel Irrationalität dabei. Das heißt, wir brauchen eine wertegeleitete Außenpolitik, das ist richtig. Aber wir brauchen schon auch eine Außenpolitik, die Rohstoffinteressen Deutschlands und Europas auch absichert. Und das ist der andere Seite der Medaille. Und hier schließen wir Handelsabkommen nicht ab, die andere Länder dann für uns an unserer Stelle abschließen. Und dann gerät Deutschland in Abhängigkeiten.
12:22, diesmal mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, VDA. Zum Stichwort Digitalisierung. Alle Welt redet ja von der Elektrifizierung der Mobilität eben. Wenn Verkehrswende gemeint ist, Energiewende gemeint ist, eben wegen der Klimapolitik. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die Fahrzeugbauer?
Ich glaube, eine nicht zu unterschätzende, sowohl was Komfort und Nutzen für den Verbraucher angeht, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit angeht, aber auch was die Reduktion von CO2 angeht. Eine intelligente Verkehrssteuerung hat enorme CO2-Potenziale. Und deshalb bin ich ein großer Fan und Anhänger des autonomen Fahrens. Ich glaube, dass hier wirklich eine große Chance liegt für mehr Sicherheit. Ich meine, das ist eine Überwindung. Ich fahre auch gerne Auto, das Steuer loszulassen. Das wird schon von uns allen im Kopf auch nochmal viel verlangen. Aber am Ende machen wir Verkehre sicherer dadurch. Aber dadurch, dass wir durch die Digitalisierung intelligente Verkehrsströme machen können, Parksuchmanagement vereinfachen können, vieles anderes mehr, liegen hier enorme CO2-Potenziale. Und im Übrigen finde ich gerade für ländliche Räume, wir haben oftmals ländliche Räume, da rechnet sich der öffentliche Nahverkehr nicht. Wenn da kein Schulbus fährt, morgens, um es mal banal zu sagen, gibt es dort überhaupt kaum ein öffentliches Angebot. Autonom fahrende, kleinere Fahrzeuge und Shuttles on demand, das heißt nach Bedarf, könnten hier für Menschen auch wirklich Alternativen zum eigenen Auto bieten. Und deshalb müssen wir alles tun, um Leitmarkt der Zukunft werden. Und deshalb brauchen wir auch hier Infrastruktur, Breitbandausbau, 5G-Technologie eben an jeder Milchkanne sozusagen über das ganze Land verteilt. Das ist die Voraussetzung, dass diese technischen Modelle und die Chancen, die wir auch als Autobauer zum Beispiel anbieten können, dass die auch überall wirklich fahren können.
Ein sehr ambitioniertes Bild, das Sie da zeichnen, aber noch sind wir nicht so weit und noch sind die meisten Autos auch mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Jetzt ist es so, ja, die werden spritbetrieben und Sprit kostet so viel wie nie zuvor. Ich glaube, Diesel ist auf einem Niveau, den es nie zuvor gegeben hat, auch weil CO2-Preise auf Kraftstoffe angehoben worden sind zum 1. Januar. Sollte da politisch eingegriffen werden?
Ich will nur sagen, dass wir heute die Digitalisierung nicht nur die ferne Welt ist, wenn Sie mir das noch erlauben, weil wir über Fahrwechselassistenzen und Spurwechselassistenten heute schon eine ganze Menge haben, was uns das Autofahren täglich leichter und sicherer macht. Also die neue moderne Welt wird schrittweise erobert werden. Und ich will nur, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, weil es die ferne Zukunft sozusagen vielleicht so groß erscheint. Wir sind hier sehr konkret unterwegs. Ja, das Thema Mobilität ist sicherlich auch eine soziale Frage. Und deshalb ist es zum einen natürlich richtig, dass wir eine Preisung haben, die CO2 auch ernster nimmt. Und auf der anderen Seite müssen wir überlegen, wie können wir für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die ja vor besonderen Herausforderungen stehen, weil ja nicht nur der Diesel zum Beispiel teurer wird, sondern auch das Heizen wird teurer und viele andere. Wir haben ja eine intensive Diskussion über Energiekosten gerade auch. Wie können wir gerade sozialpolitisch hier auch für Ausgleich schaffen? Das muss nicht für jeden gelten, das will ich auch sagen. Es gibt Menschen mit Einkommenssituationen, die können das problemloser. Aber gerade Menschen, die darauf angewiesen sind, zum zum Beispiel, weil sie zu einem Arbeitsplatz kommen wollen etc., da müssen wir schon überlegen, wie wir weiter auch entlasten können.
Nun sind aber ja zugleich auch, ist ja zugleich auch die Pendlerpauschale angehoben worden. Das wäre ja schon die soziale Entlastung, die dann aber doch wieder kontraproduktiv wäre im Sinne der Hinführung zu klimafreundlicherem Verhalten.
Ja, deshalb sage ich immer, wir müssen von den Lebensrealitäten auch ausgehen und ausstarten. Und deshalb glaube ich, dass die Pendlerpauschale extrem wichtig ist, ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben ja über die CO2-Bepreisung, wir haben ja über die Reform der Kfz-Steuer und viele andere Punkte mehr, die auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa auch vereinbart worden sind, wird ja hier der Hebel schon angesetzt. Aber in der Summe darf die Belastung für die Menschen nicht zu groß werden. Und ich glaube, gerade Pendler, ne, ich sag mal, das sind die Menschen, die morgens aufstehen, früh zur Arbeit fahren und dieses Land mit am Laufen halten. Da müssen wir schon überlegen, dass wir keine sozialen Verwerfungen bekommen. Dann werden jedenfalls meines Erachtens die Menschen sich auch nicht gewinnen lassen für diese Verkehrswende. Denn wir verlangen von unserer Gesellschaft ja auch viel. Und deshalb brauchen wir eine offene Debatte auch darüber, wo Belastungsgrenzen sind. Man kann natürlich immer mehr machen. Aber wenn die Menschen nicht mit dem Herzen hinter dieser Verkehrswende, hinter dieser Klimawende auch stehen, die wir ja wollen, die wir anstreben wollen, wird sie nicht gelingen können.
Noch einen Blick in die ganz nahe Zukunft zum Schluss. Trotz Pandemie haben Sie 2021 eine internationale Automobilausstellung ausgerichtet. Gibt es dieses Jahr wieder eine IAA?
Es wird eine IAA geben, aber wir haben einen Wechsel sozusagen. Wir richten uns einmal an den Bereich PKWs. Das war in München im letzten Jahr. Sehr erfolgreich übrigens. Wir waren sehr froh. Ganz tolles Fest neuer Mobilität mit hohem Interesse von Bürgerinnen und Bürgern. Und in diesem Jahr wird es im September, so ist die Planung, in Hannover eine IAA Transportation, nennt sich das, nennen. Das ist der Blick auf den Nutzfahrzeugbereich, denn über den haben wir heute fast kaum gesprochen, nämlich den großen Bereich der Logistik, der Nutzfahrzeuge, der ja auch einen hohen Anteil beim Thema CO2-Emissionsreduzierung haben kann. Hier wird es ebenso viele Neuerungen, viele Innovationen geben, viel Digitalisierung und viel CO2-Reduktion. Also wir hoffen, dass wir das pandemiesicher im September diesen Jahres durchführen können.
Und werden Sie das dann als VDA-Präsidentin eröffnen?
Das hoffe ich doch. Ja, das hoffe ich doch, sicherlich. Wir freuen uns drauf, die Planungen laufen jetzt alle und wir hoffen, dass uns Corona in diesem Jahr auch wieder keinen Strich dadurch macht.
Vielen Dank, Frau Müller.
12:22, das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.